Und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserer letzten Regierungspressekonferenz in dieser Woche. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir fangen wie immer freitags mit den Terminen für die kommende Woche an, die Herr Hebestreit für uns hat.
Ja, dann machen wir das auch so. Ich musste noch kurz stutzen, als Sie sagten, es sei die letzte Regierungspressekonferenz, aber nur für diese Woche. Wir machen weiter. An diesem Sonntag machen wir schon weiter, 30. März. Da wird Bundeskanzler Olaf Scholz die Hannover-Messe eröffnen. Das Partnerland der Messe in diesem Jahr ist Kanada. Und das Motto der weltweit wichtigsten Industriemesse lautet in diesem Jahr Shaping the Future with Technology. Um 18 Uhr beginnt die offizielle Eröffnungsveranstaltung. Der Bundeskanzler wird dort eine Rede halten. Am Montag dann, 31. März, startet der Kanzler um 9 Uhr zum traditionellen Eröffnungsrundgang. Sie kennen das durch mehrere Messehallen in Hannover. Dabei besucht er eine Reihe kanadischer und deutscher Aussteller auf der Messe. Und am Ende des Rundganges wird es dann ein Pressestatement des Bundeskanzlers geben. Am Dienstag, 1. April, nimmt der Bundeskanzler an der Auftaktveranstaltung zum bundesweiten Girls' Day teil im Bundeskanzleramt. Dort werden 24 Mädchen aus der 9. Klasse dreier Berliner Schulen zu Gast sein. In einem Technikparcours werden sie spielerisch Aufgaben lösen, um sich über verschiedene Berufe im sogenannten MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, zu informieren. Die Mädchen treffen um 13 Uhr mit dem Bundeskanzler zusammen. Er wird dann nach einem Gruppenfoto gemeinsam mit Ihnen den Technikparcours besuchen und sich an einzelnen Stationen erläutern lassen, die Vorzüge der MINT-Berufe. Im Anschluss wird er noch ein kurzes Grußwort halten und den Girls' Day-Preis vergeben. Und danach wird sich der Kanzler in einer Gesprächsrunde mit den Schülerinnen unterhalten und für Fragen zur Verfügung stehen. Ziel des Girls' Days ist es, jungen Frauen die große Vielfalt der MINT-Berufe nahezubringen und ihr Interesse an vermeintlichen Männerberufen zu wecken, auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels. Die Veranstaltung im Kanzleramt bildet den Auftakt zum bundesweiten Mädchenzukunftstag, der am 3. April, also zwei Tage später, stattfindet. Am Mittwoch, 2. April, tagt um 10.30 Uhr das Bundeskabinett unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ab 12.30 Uhr wird der Kanzler dann gemeinsam mit dem jordanischen König Abdullah II. Den dritten Global Disability Summit 2025 in Berlin eröffnen und dort einige Worte sprechen. Deutschland ist gemeinsam mit Jordanien und der International Disability Alliance Gastgeber dieses Gipfels, der sich um die Rechte von Menschen mit Behinderungen kümmert. Ziel der Veranstaltung ist es, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention entwicklungspolitisch voranzubringen und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen weltweit zu stärken. Nothing about us without us, also keine Entscheidung über uns ohne uns, lautet eine der Kernbotschaften des diesjährigen Gipfeltreffens. Vertreterinnen und Vertreter von multilateralen Organisationen, von Regierungen, Stiftungen, aus dem Privatsektor, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft werden in Berlin zusammengekommen. Insgesamt wird mit etwa 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Am Nachmittag, es ist immer noch der 2. April, wird der Bundeskanzler dann den Seniorentag in Mannheim eröffnen. Er hat die Schirmherrschaft für den 14. Deutschen Seniorentag übernommen, der vom 2. bis 4. April stattfindet. In Mannheim wird er von Dr. Regina Görner, der Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation BAGSO, und Christian Specht, dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, in Empfang genommen. Und der Bundeskanzler wird zur Eröffnung des Seniorentages eine Rede halten. Im Anschluss ist eine Podiumsdiskussion mit drei Vertreterinnen aus der praktischen Seniorenarbeit vorgesehen, sowie Fragen aus dem Publikum. Zum Abschluss nimmt sich der Bundeskanzler Zeit, um bei einem Gang über die Ausstellung mit ehrenamtlich engagierten Seniorinnen und Senioren ins Gespräch zu kommen. Der diesjährige Seniorentag steht unter dem Motto, worauf es ankommt, und ist ein bundesweit beachtetes Forum von Politik, Verbänden und Gesellschaft zur Diskussion von aktuellen Fragen der Seniorenarbeit und der Seniorenpolitik. Dazu gehören dieses Jahr vor allen Dingen Ehrenamt, digitale Bildung, Pflege, die Bekämpfung von Altersdiskriminierung, Wohnen und Mobilität. Der Seniorentag findet in der Regel alle drei Jahre statt, jedes Mal in einem anderen Bundesland. Am Donnerstag, 3. April, wird der Bundeskanzler gegen 9.30 Uhr dann König Abdullah von Jordanien im Bundeskanzleramt zu einem bilateralen Treffen empfangen. In dem Gespräch werden neben den deutsch-jordanischen Beziehungen selbstverständlich regionale und internationale Themen stehen. Im Anschluss an das Gespräch ist eine Pressebegegnung im Kanzleramt vorgesehen. Und am Donnerstagabend wird der Bundeskanzler nach Madrid reisen und dort mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez zu einem bilateralen Gespräch im Rahmen eines Abendessens zusammentreffen. Dabei dürften die bilateralen Beziehungen, die europapolitischen Fragen und viele internationale Themen eine Rolle spielen. Soweit mein Überblick über die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann lassen Sie mich dazu gleich einmal fragen. Gibt es Fragen zu den Terminen, Herr Jessen und Herr Rinke?
Ja, zur Hannover-Messe. Die war ja, oder die diversen Hannover-Messen waren ja über ein halbes Jahrhundert lang sozusagen die Schaufenster einer Leistungsschau, vor allem der deutschen Exportwirtschaft, vornehmlich Automobil, Automation, Maschinenbau. Was erhofft oder was sieht der Bundeskanzler im Vorgriff des jetzigen Besuchs vor dem Hintergrund, dass eben gerade der Bereich Automobilwirtschaft vielleicht nicht mehr so das ganz große deutsche Zugpferd der deutschen Industrie sein wird?
Ab und an passiert es ja, dass Sie und ich von anderen unterschiedlichen Prämissen ausgehen. Insofern mache ich mir auch Ihre Prämisse, was die Zukunft des deutschen Automobilbaus angeht, nicht ganz zu eigen. Wichtig und richtig ist, dass der Automobilbau im Augenblick sich in einer Transformationsphase befindet, weg vom Verbrenner und hin zur Elektromobilität, mit den Herausforderungen, die es ein solcher, ja, ein solch großer und weitreichender Umstieg mit sich bringen. Aber die deutschen Automobilhersteller haben aufgeholt und sind drauf und dran, weiterhin ihre führende Position in den internationalen Automärkten zu behaupten. Das ist jetzt erstmal vorausgeschickt. Und insofern hat der Bundeskanzler immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig es ist für ein so stark in die internationale Wirtschaft integriertes Land wie Deutschland, sowohl was den Export als auch was den Import angeht, eine starke Stellung zu behaupten und immer wieder auch sich für das Senken von Handelshemmnissen einzusetzen. Und da bleibt er auch in international herausfordernden Zeiten, wie wir sie im Augenblick erleben. Und die Leistungsdichte und auch die großartigen Innovationen, die die deutsche Industrie zustande bringen, immer wieder, werden auch in Hannover eine Rolle spielen. Und da lade ich jedem und jede dazu ein, sich auch da ein Bild von zu verschaffen. Und insofern gibt es da auch eine ganze Menge Gründe zur Zuversicht, auch wenn die aktuellen Herausforderungen natürlich nicht geleugnet werden können.
Nachfrage, was die Automobilbranche angeht, da hörte sich Frau Müller, Hildegard Müller, die Cheflobbyistin, gestern nicht ganz so optimistisch an, aber immerhin. Aber welche Sektoren, Sie haben das jetzt sehr allgemein gesagt, welche technologischen Sektoren sieht der Kanzler aus derzeitigem Kenntnisstand als besonders zukunftsträchtig für die deutsche Wirtschaft und Industrie an?
Ich würde da jetzt nicht einzelne herausgreifen, würde auch immer wieder sagen, dass der Erfolg der deutschen Wirtschaft ja gerade die Breite ist, in der es immer wieder zu Spitzenleistungen kommt. Wir haben den Automobilsektor, wir haben natürlich die Fragen der künstlichen Intelligenz mit all den Potenzialen, die damit verbunden werden. Wir haben die Medizinforschung als einen ganz besonderen Teil. Wir haben die chemische Industrie, die eine wichtige Rolle spielt. Der Maschinenbau, also all das, was Deutschland groß und stark gemacht hat in der Vergangenheit, wird auch in der Zukunft unter neueren Bedingungen und auch mit den neuen Technologien, die sich da gerade abzeichnen und sich entwickeln, eine wichtige Rolle spielen, auch für die positive wirtschaftliche Entwicklung, die unser Land weiterhin anstrebt.
Herr Jessen, lassen Sie mich einmal kurz dazu sagen, die Zollfrage, zu der kommen wir noch. Ich würde nur gerne jetzt erstmal noch bei den Terminen des Kanzlers im engeren Sinne bleiben, weil es noch weitere aktive Ankündigungen von hier gibt und dann steigen wir in die Themen mit Ihren Fragen ein. Aber Herr Rinke hatte noch eine Frage zu den Terminen.
Genau, auch zu der Hannover Messe und zwar zu dem kanadischen Gast. Können Sie uns sagen, wer von den Kanadiern da eigentlich anreist? Weil das war noch offen. Also trifft er sich da mit dem Ministerpräsidenten, der anreist?
Nein, meines Wissens wird der kanadische Botschafter die kanadische Seite vertreten. Sie wissen, dass es in Ottawa einen Regierungswechsel gegeben hat, beziehungsweise einen Personenwechsel, Regierungswechsel noch nicht, dass Justin Trudeau nach 10 Jahren zurückgetreten ist von seinem Amt und Mark Carney jetzt der neue kanadische Premierminister geworden ist. Und jetzt sind Neuwahlen angesetzt für Mitte April und deswegen hat er um Entschuldigung gebeten, dass er diesen Termin in Hannover nicht wahrnehmen kann, sondern dass das seitens der kanadischen Botschaft hier abgedeckt wird. Es ist, gibt Überlegungen, ob man ihn irgendwie zuschalten kann, aber da habe ich jetzt keinen letzten Stand, wie das gehandhabt werden wird.
Nachfrage. Darf ich nochmal nachfragen? Was schade ist, weil es wäre natürlich angesichts des jetzigen Streits USA-Kanada auch interessant gewesen. Gibt es denn Überlegungen, wie, ob man mit den Kanadiern generell jetzt engere Beziehungen anstrebt? Und könnte das auch Thema schon bei dem Besuch dieser kanadischen Delegation sein?
Also ich glaube, die deutsch-kanadischen Beziehungen sind sehr, sehr eng und vertrauensvoll. Eine der längsten Auslandsreisen, die der Bundeskanzler unternommen hat, war eine 4-tägige Reise nach Kanada mit vielen Stationen und vielen Treffen. Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau war immer wieder Gast, auch in Europa und auch bei allen internationalen Begegnungen, die es gegeben hat, gab es bilaterale Treffen mit dem Bundeskanzler und auch sein Nachfolger Mark Carney ist mit dem Bundeskanzler aus alter Verwendung gut bekannt. Er war ja Zentralbankchef sowohl in Kanada als auch im Vereinigten Königreich. Und insoweit sind diese Verbindungen da. Und ich glaube, wir haben eine große Übereinstimmung mit dem Blick auf die Welt, mit dem Blick auf die Bedeutung eines freien Güter- und Warenverkehrs und sind auch überzeugt, dass das Abbauen von Handelshemmnissen etwas ist, von dem wir mehr profitieren, als neue Handelshürden zu schaffen.
Dann machen wir aktiv hier nochmal vom Podium weiter. Und Herr Hebestreit.
Ja, wenn es das zu den Terminen war, habe ich noch eines zu den zu aktuellen Ereignissen, die sich oder einem aktuellen Ereignis, das sich heute zugetragen hat. Wir haben uns heute Vormittag natürlich die schlimmen Nachrichten von einem sehr schweren Erdbeben in Südostasien, speziell in Thailand und Myanmar, zur Kenntnis genommen. Noch sind die Informationen, die uns vorliegen, sehr vage, aber es ist zu befürchten, dass es zahlreiche Opfer gegeben hat. In diesen schweren Stunden gilt unser Mitgefühl allen Betroffenen in den Ländern. Wir fühlen mit den Verletzten, denen wir schnelle Genesung wünschen und wir bangen mit den Angehörigen von Opfern, deren Bergung noch bevorsteht. Und unser tief empfundenes Beileid sprechen wir selbstverständlich aus an die Adresse derjenigen, die diesem Erdbeben zum Opfer gefallen sind. Alles Weitere müssen wir dann im Verlaufe der nächsten Stunden und Tage sehen.
Herr Fechtner, Sie hatten eine Frage zu dem Erdbeben angemeldet.
Genau, Nico Fechtner, DTS. Haben Sie Informationen, ob vielleicht auch mit deutschen Opfern zu rechnen ist?
Das würde ich dem Auswärtigen Amt übergeben.
Ja, wie der Regierungssprecher eben gesagt hat, ist die Lage noch sehr unübersichtlich. Aber wir sind natürlich seit den ersten Meldungen ganz engen Kontakt mit unseren Vertretungen vor Ort. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse von deutschen Opfern, aber wie gesagt, wir beobachten das sehr genau, stehen dann mit den Behörden in Kontakt. Die Kolleginnen und Kollegen an den Auslandsvertretungen sind wohl auf und sind jetzt natürlich im Krisenmodus und stehen Deutschen, die eventuell Hilfe brauchen, zur Verfügung. Wir haben heute schon sogenannte Landsleutebriefe verschickt mit Informationen. Vielleicht einmal kurz zur Lage in Myanmar. Das wissen Sie, ist ja in einem sehr schwierigen politischen Kontext, gilt auch schon länger eine Reisewarnung für Myanmar. Insofern rechnen wir da nicht mit sehr vielen deutschen Staatsangehörigen, die sich in Myanmar aufhalten. Aber Sie kennen das bewährte Instrument der Krisenvorsorgeliste Elefant. Und wir rufen natürlich alle auf, sich da einzutragen, wenn sie das nicht schon getan haben, wenn sie sich aufhalten. Thailand ist eine beliebte Urlaubsdestination, da stellen sich die Zahlen wahrscheinlich etwas anders dar. Aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keine Erkenntnisse über betroffene Deutsche.
Nachfrage dazu. Die Militärregierung hat um internationale Hilfe gebeten. Hat sie diese Anfrage auch erreicht und wie kann Deutschland dort vor Ort helfen?
Also es gibt noch kein offizielles Hilfeersuchen, was uns erreicht hat, aber natürlich schauen wir uns das an. Es gibt ja da bewährte Mechanismen, nicht nur den EU-Krise-Vorsorgemechanismus, auch vielleicht, wenn die Kollegin vom BMI kann ja vielleicht zu deutschen Mechanismen, die es gibt, die man aktivieren kann. Aber wie gesagt, noch kein offizielles Hilfe ersuchen, aber in der Tat, das habe ich eben ja schon angedeutet, trifft das Erdbeben da Myanmar in einem schwierigen Zeitpunkt. Sie wissen, dass es 2023 einen schweren Wirbelsturm gab. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass da jetzt sozusagen internationale Mechanismen anlaufen werden.
Kannst du zu den Deutschen hier noch ergänzen? Ja.
Genau, ich kann gerne ergänzen. Das Technische Hilfswerk beobachtet selbstverständlich die Lage vor Ort sehr genau und prüft auch Möglichkeiten eines Einsatzes. In Frage kommt dafür unter anderem die Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland. SEBA ist die Abkürzung dafür des THW. Voraussetzung für eine mögliche Entsendung, wie der Kollege schon ausgeführt hat, ist allerdings ein internationales Hilfeersuchen der betroffenen Länder im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union beziehungsweise an die Bundesregierung direkt. Dann wäre das THW sehr schnell bereit zu helfen.
Herr Steiner dazu.
Ja, Herr Wagner, weil Sie Elefant schon angesprochen haben, was können Sie uns denn sagen, wie viele Menschen auf der Elefantliste in Summe momentan stehen, sowohl für Myanmar als auch für Thailand?
Also in Myanmar ist es eine höhere zweistellige Zahl von Personen, die auf der Elefantliste eingetragen ist, und in Thailand ist es eine niedrige vierstellige Zahl von Personen.
Gut, dann würde ich thematisch weitermachen. Dazu auch, Herr Dinkel? Nee, anderes Thema. Zu den Reiseankündigungen, dann kommen wir da nochmal zurück, dass wir das abschließen einmal, ja.
Danke. Ich wollte einfach nochmal nachfragen bei der Reise nach Madrid, was denn da genau das Ziel ist, da die Kanzlerschaft von Herrn Scholz wahrscheinlich nicht mehr so lange währt. Also was genau will er da jetzt noch absprechen? Ist das so eine Art Abschiedsbesuch oder wie würden Sie es charakterisieren?
Ich würde das so charakterisieren, wie ich es angekündigt habe. Es ist auf Einladung des spanischen Ministerpräsidenten zustande gekommen. Und insofern vermute ich, dass es auch einen solchen Abschiedscharakter haben könnte. Aber das müssen wir mal abwarten, wie das sich dann am Donnerstag abzeichnet. Ja.
Also keine, wenn ich nochmal nachfragen darf, also keine konkreten Ziele. Spanien hat ja zum Beispiel, was die Finanzierung von Verteidigungsanstrengungen der EU angeht, eine etwas andere Position, auch was Ukraine-Hilfe angeht?
Na, ich glaube, das, was wir ja im Augenblick und in den letzten Wochen insbesondere sehr intensiv erleben, ist eine enge europäische Koordinierung in Reaktion auf die Ereignisse in und um die Ukraine. Erst gestern war der Bundeskanzler in Paris, ist dort mit 30 anderen Staats- und Regierungschefs zusammengetreten, um die Lage zu diskutieren. Wenn ich das richtig überblicke, war es das 6. Treffen in 6 Wochen zu diesem Thema. Und dann werden natürlich am Rande und auch immer wieder bei bilateralen Treffen weitere Gespräche darüber statt. Aber es gibt jetzt nicht, jetzt konkret auf Ihren Punkt ansprechend, sind die Positionen, ich glaube, sowohl die spanische Position als auch die deutsche Position, was die gemeinsame Verschuldung angeht, deutlich und auch zuletzt in der vergangenen Woche Donnerstag beim Europäischen Rat ausgetauscht worden. Also das ist jetzt nicht im Kern des Gespräches, was am kommenden Donnerstag in Madrid stattfinden wird.
Gibt es jetzt noch weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Dann haben wir jetzt aber noch eine Reiseankündigung von Frau Koch.
Genau. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird am Montag auf Einladung der britischen Regierung an einer internationalen Konferenz in London teilnehmen. Beim Border Security Summit steht der Kampf gegen die organisierte Schleusungskriminalität im Fokus. Für die Bundesregierung und auch für unsere Partner ist entscheidend, das brutale Geschäft der Schleuserbanden zu stoppen. Hier geht es um schwere und organisierte Kriminalität und um gefährliche, oftmals auch bewaffnete Tätergruppen. Im Rahmen der von Bundesinnenministerin Faeser angeordneten Grenzkontrollen konnten seit Oktober 2023 über 2000 Schleuser festgenommen werden. Eingeladen zu der Konferenz sind hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Staaten aus Europa, Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten, Asien und Nordamerika. Die Veranstaltung wird in Teilen presseöffentlich sein. Die Bundesinnenministerin wird nach Abschluss der Konferenz am Montagabend in der Deutschen Botschaft in London ein Pressestatement abgeben.
Gibt es Fragen konkret dazu? Herr Ring.
Frau Koch, kurze Nachfrage zu der Zahl, die Sie gerade genannt haben mit den 2000 Schleusern. Können Sie noch mal sagen oder bitte erklären, was mit denen passiert? Also verbüßen die dann Haftstrafen hier in Deutschland oder werden die je nach Nationalität dann in die jeweiligen Länder abgeschoben?
Das müsste ich nachreichen, das weiß ich jetzt im Detail nicht. Ich gehe davon aus, dass in Deutschland dann das Strafverfahren läuft. Danke. Aber vielleicht können Sie ergänzen.
Also Strafvollzug wäre Sache der Länder, aber kann ich nichts ergänzen an der Stelle.
So, weil es thematisch dazu passt und auch die Grenzen betrifft, komme ich jetzt zu den Zurückweisungen und bin bei Herrn Dake.
Ja, Frage an das BMI. Die Bild berichtet, dass CDU-Chef Merz in Abstimmung mit Nachbarländern gegangen ist über die Zurückweisung auch von Asylbewerbern an den Grenzen. Frau Faeser trage das mit, hat sich mit ihrem österreichischen Kollegen darüber ausgetauscht. Können Sie das so bestätigen?
Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass die österreichische Regierung ebenso wie andere EU-Staaten immer deutlich gemacht hat, dass Zurückweisungen bei Binnengrenzkontrollen im Rahmen des europäischen Rechts und in enger Abstimmung zwischen den jeweiligen EU-Staaten stattfinden müssen. Das ist auch die Position der Bundesinnenministerin und der bisherigen Bundesregierung. Es gab keinerlei Gespräche der Bundesinnenministerin über eine Änderung dieser Praxis. Und das gilt auch für die jetzt gerade stattgefundene Reise. Und zu den Plänen von Herrn Merz, die berichtet werden, müssten Sie sich an die CDU wenden.
Gab es bisher nur Absprachen mit den Österreichern oder mit weiteren Nachbarländern?
Es wird stetig mit allen Nachbarländern gesprochen.
Schmidt dazu hat sich erübrigt. Frau Seidam, zu diesem Thema noch?
Danke. Ich habe auch noch mal eine Frage zu dem, was heute berichtet worden ist. Und da hatte die Bild-Zeitung die Meldung, dass eben nicht nur das, was der Kollege gerade angesprochen hat, sondern dass die Polen durchaus auch planen würden, an das Refoulement-Verbot ranzugehen. Also das, was dieses Zurückschieben ist da. Gibt es da irgendwie Gespräche? Gibt es da irgendwas auf der europäischen Ebene, dass man da wirklich die europäische die Genfer Flüchtlingskonvention anfassen möchte?
Also wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Ankündigungen Polens in Sachen Asylrecht und Binnengrenzkontrollen. Und wie Sie richtig gesagt haben, ist diese Prüfung oder eine etwaige Prüfung dieser Maßnahmen Sache der EU-Kommission als Hüterin der Verträge.
Aber ist Ihnen das bekannt, dass es da was gibt?
Ja, selbstverständlich. Wir lesen Zeitungen und nehmen durchaus zur Kenntnis, was unsere Nachbarländer tun und ankündigen.
Herr Dinke dazu.
Ja, ich wollte mal ganz kurz nachfragen, nach der Abstimmung zwischen Herrn Merz und Frau Faeser. Das war ja auch Teil der Frage gewesen. Also gibt es da einen direkten Kontakt, wenn Herr Merz jetzt behauptet, laut Zeitungsbericht, dass das in Übereinstimmung mit Frau Faeser passiert, muss es ja irgendeine Form von Kontakt gegeben haben?
Diese Frage müssten Sie Herrn Merz vielleicht stellen.
Es sind ja zwei Beteiligte. Also Herr Merz, den kann man fragen, und Frau Faeser, für die sprechen Sie ja.
Also ich glaube, alle sind im Moment immer wieder in Gesprächen.
Aber dass es eine Verständigung gibt, können Sie nicht bestätigen?
Das kann ich nicht bestätigen.
Dann würde ich thematisch weitermachen und weil es vorher schon anklang, jetzt mal zu den Zöllen zu kommen und bin bei Frau Westermann. Welches Mikro? Am besten nehmen Sie das vor sich und biegen das Mikro nicht nach vorne. Genau, super.
Genau, ich habe eine Frage an das BMWK, und zwar werden ja im Moment Maßnahmen diskutiert, um auf die Zölle zu reagieren. Unter anderem gibt es Vorschläge, App-Updates oder auch PayPal-Überweisungen kostenpflichtig zu machen und da entsprechende Aufschläge zu erheben. Wäre das gerade im Sinne des Verbrauchers wirklich eine gute Idee oder ist es notwendig, um den USA zu zeigen, was man auch, sag ich mal, noch an Optionen hat?
Ja, ich will vielleicht einmal ganz grundsätzlich nochmal den Schritt zurückgehen, wo wir jetzt gerade sind. Also Präsident Trump hat eben nun diese Zölle auf Autos und Autoteile angekündigt. Der Minister hat sich ja auch dazu geäußert, hat gesagt, das ist eine schlechte Nachricht für die deutschen Autobauer, für unsere Wirtschaft, die EU, aber auch für die USA. Dort wird natürlich auch die höheren Preise die amerikanischen Verbraucher treffen. Wir sind sozusagen im engen Austausch mit der Europäischen Kommission. Diese Zölle kommen ja nicht ganz unvorbereitet, sondern die lagen ja schon länger in der Luft, sodass auch die Europäische Kommission sich darauf vorbereitet hat. Und der Minister hat auch nochmal betont, dass ihm sozusagen ein zweigleisiges Vorgehen sehr wichtig ist. Zum einen immer klar zu machen, dass wir verhindern wollen, dass es zu einer Zollspirale kommt, zu einem Zollkrieg. Und deshalb immer zu versuchen, sozusagen in Gesprächen mit Verhandlungen mit der US-Regierung dort vielleicht noch zum Ergebnis zu kommen, was am Ende für beide Seiten gut ist. Wohlgemerkt, aus Erinnerung auch nochmal, Fall diese Verhandlungen und diese Gespräche finden sozusagen auf Ebene der Europäischen Kommission statt, weil die sozusagen die ausschließliche Zuständigkeit hat in Handelsfragen im Rahmen der Kompetenzordnung. Und das Zweite ist, dass wir aber gleichzeitig auch selbstbewusst und klar und als Europäische Union reagieren müssen, wenn sich diese Zölle nicht abwenden lassen, sprich wir dort mit Gegenmaßnahmen reagieren. Über die Gegenmaßnahmen wird jetzt verschieden spekuliert und es gibt Vorschläge aus verschiedensten Ecken und uns, und das werden wir auch weiter so beibehalten, ist da ganz wichtig, dass A, die Zuständigkeit bei der Europäischen Kommission liegt und B, es aus unserer Sicht auch nicht sinnvoll ist, öffentlich über einzelne Maßnahmen zu spekulieren, denn am Schluss sollen diese Maßnahmen von der Europäischen Kommission vorbereitet und dann, um damit sie auch wirksam sind, genau austariert werden, und dann werden die dann zu gegebener Zeit veröffentlicht, und das halten wir nicht für sinnvoll, sozusagen über einzelne Vorschläge und Maßnahmen, die jetzt im Raum stehen, da zu spekulieren.
Nachfrage. Eine Nachfrage. Alleine von der Machbarkeit, gibt es denn da Erfahrungen in dieser Hinsicht auf so spezifische, sage ich mal, technische Lösungen, Zölle zu erheben oder Sanktionsmechanismen zu erheben?
Ja, also wenn sozusagen die Gegenmaßnahmen sind sozusagen auf Zölle gerichtet, und ich möchte jetzt nicht diese hypothetischen Fälle, die jetzt in den Raum gestellt wurden, jetzt auch noch versuchen einzuordnen, wie das funktionieren könnte. Am Schluss ist die Europäische Kommission dafür zuständig, und ich kann jetzt diese hypothetischen Fälle jetzt nicht im Einzelnen bewerten.
Herr Steiner dazu.
Ja, da schließe ich dann mal direkt an. Herr Wagner, Sie haben gerade gesagt, wenn, dann wären die Gegenmaßnahmen auf Zölle gerichtet. Das wäre ja schon eine starke Einschränkung gegenüber dem, was im Instrumentenkoffer der Europäischen Union wäre. Das heißt, Deutschland unterstützt nicht andere Maßnahmen als Zölle gegen Zölle, wenn welche erhoben werden?
Nein, das will ich damit nicht gesagt haben, Herr Steiner. Von daher danke, dass ich das auch nochmal klarstellen kann an dieser Stelle. Es geht sozusagen, die klassische Gegenmaßnahmen sind Zölle, aber natürlich ist der Instrumentenkasten sehr breit. Üblicherweise richten sie sich aber nicht gegen einzelne Unternehmen. Ja.
Dann meine eigentliche Frage würde an Herrn Dimitit und Herrn Denker gehen, denn tatsächlich in dem Kontext außertarifäre Handelshemmnisse spielt ja immer wieder das Thema Steuern und Besteuerung in Europa eine Rolle, was keine Domäne der Europäischen Kommission ist. Da würde ich gerne wissen, wie sieht denn das BMF aktuell diese Diskussion? Gibt es dort, Möglichkeiten, gegebenenfalls auch darauf einzuwirken, auf die Diskussion mit steuerlichen Maßnahmen?
Herr Steiner, Sie sprechen einen Aspekt an, der, glaube ich, von US-amerikanischer Seite formuliert worden ist. Der Kollege hat ja schon ausgeführt zu den handelspolitischen Maßnahmen, was jetzt unter anderem das Zollrecht betrifft oder insbesondere die handelspolitischen Maßnahmen im Zollrecht. Eine kleine Korrektur: im Steuerbereich gibt es auch zumindest eine teilharmonisierte Zuständigkeit der EU, und zwar im Mehrwertsteuerrecht, beziehungsweise hier in Deutschland Umsatzsteuer. Das wäre zum Beispiel die Einfuhrumsatzsteuer. Das kann man dazu kann ich jetzt hier keine weiteren Ausführungen machen. Das sind ein separates Rechtssystem, und der Kollege hat ja schon eingehend ausgeführt, dass eventuelle Gegenmaßnahmen hier in der Zuständigkeit der Kommission liegen. Zum Steuerrecht habe ich jetzt hier keinen neuen Stand mitzuteilen.
Dann Herr Jessen dazu.
Ja, ich probiere es auch bei beiden Ressorts, Wirtschaft und Finanzen. Für die Unternehmen, für die exportierenden Unternehmen sind die Zölle, die in den USA erhoben werden, ja zusätzliche Kostenfaktoren. Die verschlechtern die Exportmöglichkeiten. Eine Reaktionsweise wäre ja, dass man sagt, staatlicherseits wird versucht, an anderer Stelle die Unternehmen bei den Kosten für ihre Produkte zu entlasten. Gehört auch das in den Instrumentenkoffer, Herr Wagner, den Sie beschrieben haben? Also die Entlastung von exportierenden Unternehmen, die mit US-amerikanischen Strafzöllen belastet sind, die ja eine andere Reaktion wäre, als zu sagen, ja gut, dann bestrafen wir eben Importe aus den USA. Gehört das auch dazu?
Also grundsätzlich gilt sozusagen, was ich gesagt habe, die Europäische Kommission würde sozusagen über Gegenmaßnahmen entscheiden. Und das andere, wenn ich es richtig verstehe, zieht etwa darauf ab, wie wir die Standortbedingungen für dann betroffene Industrien in Deutschland verbessern würden. Und an dem Punkt würde ich jetzt sagen, als geschäftsführende Bundesregierung würden wir jetzt hier keine weiteren Vorschläge dazu unterbreiten. Das wird sozusagen die zukünftige Bundesregierung sich Gedanken machen über die allgemeinen Standortbedingungen.
Ja, genau darauf zielt es ab. Aber da sagen Sie jetzt, geschäftsführend gehen wir nicht daran, entweder Standortbedingungen oder es können ja auch Entlastungsfaktoren sein, die in die Produktion, in die Erstellung der jeweiligen Güter reinspielen. Auch da nicht.
Ja, Herr Jessen, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die allermeisten Maßnahmen einer gesetzlichen Grundlage bedürfen und wir das jetzt nicht angestrebt wird von der geschäftsführenden Bundesregierung, jedenfalls des BMWK, hier Gesetzesvorschläge zu machen.
Vielleicht darf ich an einer Stelle so einen halben grundsätzlichen Schritt noch einfügen. Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der ja auch die Europäische Kommission, namentlich die Kommissionspräsidentin, auch nochmal deutlich gemacht hat, dass man nochmal das intensive Gespräch mit den Vereinigten Staaten sucht, dass man auch nochmal darauf hinweist, dass von Zöllen niemand einen wirklichen Nutzen hat. Der Bundeskanzler sprach davon, dass man auf einen falschen Weg einbiegt, der am Ende nur Verlierer kennt. Und insofern versuchen wir schon, was ja auch in der Vergangenheit, in den letzten Wochen immer wieder in anderen Gesprächen gelungen ist, zu einer Lösung zu kommen, an denen am Ende nicht nur Verlierer stehen. Das ist jetzt erstmal die Priorität. Klar ist, dass Europa dann auch entschlossen Gegenmaßnahmen erlassen kann und erlassen wird, sollte sich da nichts ergeben. Und dann muss man in einem dritten Schritt sehen, welche Folgen das auch jetzt für heimische europäische Unternehmen haben kann. Auch das wird dann gemeinschaftlich erstmal miteinander besprochen. Noch einmal, Handelsfragen sind EU-Fragen. Die EU schließt das für alle gemeinsam ab, alle 27 EU-Mitgliedstaaten. Also es ist nichts, was einzelstaatlich, national jetzt vor allem betrieben werden wird. Und da wird sich die Bundesregierung, also diese und dann die sich anschließende Bundesregierung, natürlich in diesen Diskussionen auch einbringen. Aber im Augenblick hoffen wir noch, setzen wir noch darauf, in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten auch nochmal auf Einigungen zu kommen, die einen Handelskrieg womöglich abwenden.
Dann ist Herr Rinke zu diesem Thema dran.
Ja, ich wollte es auch nochmal probieren, Herr Hebestreit. Die EU-Kommission oder aus der EU-Kommission kommen ja schon Vorschläge, was man tun könnte. Und einer ist, dass man auf den Dienstleistungssektor ausweicht und zum Beispiel US-Internetriesen ins Visier nimmt. Ist denn aus Sicht der Bundesregierung das zu generell ein akzeptabler Weg für diesen dritten Fall, den Sie jetzt geschildert haben, dass man nicht zu einer Lösung kommt, dass man möglicherweise auch US-Internetriesen ins Visier nimmt?
Wir könnten jetzt eine ganze Reihe von Vorschlägen hier diskutieren und einzeln bewerten. Ich würde sagen, im Augenblick wird nichts vom Tisch genommen, sondern man guckt sich das alles an. Das ist jetzt kein Präjudiz oder eine Priorisierung für die Maßnahmen, auf die man sich dann verständigt. Das wird gemeinsam und in Abwägung von Kosten- und Nutzenabwägung innerhalb der Europäischen Union und führend von der Europäischen Kommission zu entscheiden sein. Und dieser Prozess läuft dann.
Dann
ich hätte noch eine Ergänzung.
Ja.
Nur zu dem Aspekt von Herrn Steiner noch mal zum europäischen Mehrwertsteuersystem. Auch noch mal zur Klarstellung. Das ist ein einheitliches System und die Steuerbelastung betrifft sowohl inländische als auch ausländische oder Güter und Produkte europäischer oder ausländischer Herkunft mit exakt demselben Steuersatz für das für den jeweiligen Mitgliedstaat. Das bitte ich noch mal zu berücksichtigen. Danke.
So, dann bleiben wir bei dem Thema. Frau Kollegin von der Deutschen Welle, dann müssen Sie mir nochmal mit Ihrem Namen helfen.
Ja, Julia Sardelli. Eine Frage an das BMWK. Können Sie uns eine Einschätzung geben, wie diese US-Zölle die deutsche Autoindustrie betreffen können, wenn Sie Zahlen oder einen Einblick geben könnten? Danke.
Ja, Also wir haben selber keine eigenen Zahlen, die das jetzt beziffern können, wie sich das auswirkt. Das sind an sich auch sehr komplexe Fragen natürlich, wie sich das auch alles auswirkt. Die Frage ist jetzt ja auch, wie sich das ganz im Detail auch nochmal darstellt. Wir wissen natürlich jetzt Details eben auch dazu seit eben vorgestern, dass eben auch Autoteile und welche Autoteile davon betroffen sein sollen, bestimmte Komponenten wie der Motor. Die Handelswege sind sehr, sehr komplex. Also es gibt viele Zulieferungen, die Grenzen passieren und dann auch die deutschen Autobauer, die selbst dort in USA sind, natürlich dann auch mit den Autoteilen treffen. Wir haben sozusagen das jetzt da keine eigenen Zahlen dazu. Es gibt unter anderem Zahlen, glaube ich, wenn ich es nochmal richtig in Erinnerung habe, vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, die sich mit den Zahlen beschäftigt haben. Vielleicht, falls Sie die noch nicht kennen, will ich Sie darauf gerne hinweisen.
So, bevor wir jetzt thematisch weitermachen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und haben eine Nachreichung vom BMI. Das, glaube ich, richtet sich an eine Frage von Herrn Rinke.
Genau, Herr Rinke, zu Ihrer Frage bezüglich Strafverfolgung von Schleusern, die an der Grenze festgestellt werden, können wir keine pauschale Antwort geben. Das ist immer eine Frage des Einzelfalls und wie der sich dann jeweils gestaltet.
Ich habe auch noch eine Ergänzung, auch auf Herrn Rinke, der heute sehr guten Trefferquoten hat. Es ist zwar der kanadische Botschafter, in der Kanada vertritt in Hannover, allerdings ist es der kanadische Botschafter aus Paris, da er gleichzeitig für Europa und Handelsfragen zuständig ist. Den Namen liefere ich Ihnen dann nochmal getrennt nach. Also nicht der in Deutschland befindliche Statthalter, der Hannover vertritt.
Dann machen wir thematisch weiter. Und es geht um das Informationsfreiheitsgesetz und Herr Zaschke ist dran.
Hallo, Christian Zaschke von der Süddeutschen. Ich ahne, dass Sie nicht kommentieren werden, was in Koalitionsverhandlungspapieren der CDU steht. Deshalb möchte ich sehr allgemein fragen, wie denn die geschäftsführende Bundesregierung auf das Informationsfreiheitsgesetz schaut, ob sie das für eine gute Sache hält, für eine sinnvolle Sache und ob es das auch in Zukunft geben sollte.
Also Ihre Ahnung trügt Sie nicht. Das machen wir natürlich, da sind wir sehr zurückhaltend. Deswegen bin ich auch vorsichtig, was die Zukunft oder Aussagen zur Zukunft anbetrifft. Diese Bundesregierung hat mit dem Informationsfreiheitsgesetz, hat da keinerlei Änderungen vorgesehen gehabt. Und insofern lässt sich daran vielleicht ableiten, wie wir auf dieses Gesetz gucken.
Und was mich interessieren würde, ist, ich würde mal schätzen, der Grund, es vielleicht abschaffen zu wollen, ist, sicherlich nicht, dass man weniger Transparenz will, sondern dass es vielleicht sehr viel Bürokratie bedeutet. Und ich frage mich, was es denn wirklich konkret an Bürokratie bedeutet. Haben Sie da vielleicht Zahlen oder können Sie es zumindest im Allgemeinen sagen, wie viel Aufwand dieses Gesetz verursacht? Wie viele Leute daran arbeiten? Kostet das Millionen von Euro?
Also wie viele Leute daran arbeiten, das ist natürlich... Kommt immer darauf an, wenn eine solche Frage gestellt wird, sind dann ja nicht extra Leute, die dafür dann eingestellt werden, um die Frage zu beantworten, sondern das sind Beamtinnen und Beamte in den Ministerien, in den nachgeordneten Behörden oder im Bundeskanzleramt, die dann die Informationen, die gefragt werden, aufbereiten, zusammenstellen, zusammensuchen. Also insofern ist das Teil der Arbeit der Beamtinnen und Beamten. Insofern lässt sich der Aufwand, glaube ich, schwer mit Personenstunden zusammenrechnen. Das ist nicht unerheblich, soweit würde ich jetzt Bauchgefühl sagen, aber das ist Gesetz. Seit 2006, glaube ich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Insofern gehört das dazu, zu den Aufgaben von Beamtinnen und Beamten. Und wenn der Gesetzgeber, was dann ja der neue 21. Deutsche Bundestag wäre, mehrheitlich entscheidet, dass er das anders handhaben will, dann hat er diese Möglichkeit. Im Augenblick sehe ich es als eine Wortmeldung innerhalb von Koalitionsverhandlungen, aber längst noch keine Einigung, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber da habe ich mich jetzt schon fast zu weit vorgewagt.
Herr Steiner dazu.
Ja, Herr Hebestreit, nur damit ich das richtig verstehe. Sie haben gesagt, es gab keine Absicht, eine Änderung am IFG vorzunehmen. Wenn ich den Koalitionsvertrag, der mal diese Bundesregierung ursprünglich zumindest beschrieb, richtig in Erinnerung habe, stand dort ein gewisses Transparenzgesetz drin, was eine Weiterentwicklung des IFG ist, nur damit wir hier keine Missverständnisse erzeugen.
Deshalb ist Kontext so wichtig, Herr Steiner. Der Kollege fragte ja nach einer Veränderung im Sinne von einer Abschwächung des Informationsgesetzes, Informationsfreiheitsgesetzes. Darauf bezog sich meine Aussage, wenn Sie es sagen, dass es hätte ausgeweitet werden sollen. Ich habe den Koalitionsvertrag noch nicht vergessen. Da stand das drin, aber es hat sich dann im Zuge der Regierungsarbeit nicht materialisiert. Und insofern haben Sie auch recht, dass es Änderungen in die andere Richtung durchaus mal angedacht gewesen sind, die sich aber nicht in Gesetzen materialisiert haben.
Bevor ich dazu dann eine IFG-Anfrage stellen muss, haben Sie eine Übersicht darüber, wie viele IFG-Anfragen durch die Bundesregierung in dieser Legislatur bearbeitet werden mussten?
Ich fände es eigentlich ganz cremig, wenn Sie eine solche Anfrage stellen würden. Aber ich habe sie jetzt nicht dabei, aber wir versuchen das bis Montag mal zu eruieren. Oder was haben wir heute, Freitag? Vielleicht bin ich großzügig bis Mittwoch. Das reicht mir nach.
So, dann würde ich thematisch weitermachen und bin bei Herrn Husemann mit einer Frage ans BMVG.
Ja, genau, zu dem russischen Aufklärungsflugzeug, das gestern von der Luftwaffe über der Ostsee abgefangen, eskortiert wurde. Können Sie noch mal konkret sagen, wie nah war dieses Flugzeug am deutschen Luftraum oder war es sogar schon im deutschen Luftraum? Und gibt es aktuell eine Häufung solcher Fälle? Diese Fälle sind ja gemeinhin bekannt, aber gibt es da in den vergangenen Monaten eine Häufung und wie häufig kommt das aktuell vor?
Also ich kann Ihnen bestätigen, dass gestern ein Luftfahrzeug der deutschen Luftwaffe aufgestiegen ist, genau weil ein unbekanntes Flugzeug über der Ostsee im internationalen Flugraum unterwegs war, und zwar ohne Flugplan und ohne Transponder-Signal. Unsere Eurofighter haben dies entsprechend identifiziert und dann aus diesem Luftraum eskortiert. Und tatsächlich, haben Sie auch schon erwähnt, ist das für uns ein relativ normaler Vorgang. Also das ist natürlich genau der Verfahrensgang, den wir im Rahmen unserer Luftüberwachung machen und durchführen. Dass ich jetzt zahlenmäßig eine signifikante Erhöhung hier bestätigen könnte, das kann ich nicht.
Also nochmal, Sie sagten gerade aus dem Luftraum eskortiert, aber es war nicht im deutschen Luftraum. Und zusätzlich können Sie in dem konkreten Fall und allgemein in den vergangenen Fällen noch was zur vermuteten russischen Motivlage sagen? Also haben Sie Erkenntnisse, dass es tatsächlich um Aufklärungsflüge geht? Sind es Provokationen? Geht es weiterhin vor allem darum, die Reaktionsgeschwindigkeit der Luftwaffe und der NATO zu testen?
Also ich kann hier festhalten, dass es weder im NATO-Luftraum sich befand, was ja auch gestern thematisiert wurde, noch im deutschen Luftraum. Ansonsten kann ich über Motivlagen oder so von dieser Lage oder von dieser Stelle nicht spekulieren und würde Sie auch bitten, für Details im Rahmen dieser Luftüberwachung sich auch an die Luftwaffe zu wenden. Die können dann das System Ihnen auch wesentlich besser aufdröseln als hier von dieser Stelle.
Okay. Dann machen wir thematisch gleich wieder weiter und ich bin nochmal bei Herrn Dahke.
Das wäre eine Frage ans BMG. Nächste Woche jährt sich die Teillegalisierung von Cannabis. Können Sie schon sagen, haben sich aus Sicht Ihres Ministeriums die Ziele erfüllt, also Rückgang des Schwarzmarkts zum Beispiel, besserer Gesundheitsschutz, Entlastung von Polizei und Justiz?
Ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, werden ja die Auswirkungen des Cannabis-Gesetzes evaluiert. Diese Evaluation, die liegt uns derzeit noch nicht vor. Insofern kann ich dazu jetzt auch noch keine Aussagen treffen.
Wann wird sie vorliegen?
Ich muss tatsächlich noch mal gucken. Ich glaube, die ersten Erkenntnisse über Auswirkungen im Kinder- und Jugendschutz, die sollen im Herbst dieses Jahres vorliegen. Und 2026 wird dann ein Zwischenbericht vorgelegt werden, der auch die Auswirkungen auf die organisierte Kriminalität umfasst.
Und wir machen thematisch weiter und ich bin bei Herrn Fechtner. Es geht um den Arbeitsmarkt.
Genau, eine Frage zum heute vorgestellten Arbeitsmarktbericht und zwar ans BMAS, aber auch vielleicht ans BMWK. Inwiefern erfüllen die heute vorgestellten Zahlen Ihre Erwartungen?
Ich glaube, dass wir dazu vor ungefähr einer Minute eine PM veröffentlicht haben. Ich würde Sie gerne darauf verweisen.
Dann vielleicht die Nachfrage ans BMWK, ob es dann nicht jetzt an der Zeit wäre, die Prognose für das BIP jetzt schon nach unten zu korrigieren.
Zur Projektion der Bundesregierung, also die Bundesregierung ganz generell gibt sozusagen drei Projektionen im Jahr, wo sie sozusagen sich für das laufende und für das kommende Jahr äußert zu der Erwartung für das Bruttoinlandsprodukt. Die eine ist im Jahreswirtschaftsbericht, der im Januar verabschiedet wurde, und die nächste Projektion erfolgt in der Frühjahrsprojektion, die voraussichtlich im April veröffentlicht wird. Und dann die dritte Projektion zur Vollständigkeit, die ist die Herbstprojektion, die im Oktober veröffentlicht wird. Und in diesen drei Projektionen äußert sich die Bundesregierung, und das werden wir so das nächste Mal im April in der Frühjahrsprojektion tun.
So, Frau Seidam, ich habe Sie noch auf der Liste. Hatte sich das vorher schon erübrigt oder ist die Frage noch offen?
Nee, hat sich erledigt, danke.
Hat sich erledigt, und dann ist Herr Jessen dran.
Ja, die Frage geht sowohl ans BMI als auch ans AA. Im Nachgang zu der Mittwochabend abgesagten Reise von Innenministerin Faeser und ihrem österreichischen Amtskollegen nach Syrien, können Sie uns etwas darüber mitteilen, inwiefern die da zugrunde liegende Gefährdungslage sowohl für die Reisegruppe als auch für deutsche Einrichtungen in Syrien weiterhin als Gefährdungslage besteht, oder ist die nicht mehr gegeben nach der Absage der Reise?
Ich kann ja vielleicht mal allgemein anfangen. Also ich glaube, die Ereignisse der letzten Tage, aber auch schon der letzten Wochen, zeigen einfach, wie volatil und wie unvorhersehbar die Sicherheitslage ist. Sie wissen, dass die Übergangsregierung zwar einen großen Teil des Landes kontrolliert, aber dass eben auch terroristische Gruppen wie der Islamische Staat, Hisbollah, andere weiter aktiv sind. Insofern ist das etwas, was wir sehr genau anschauen. Wir haben ja die deutsche Botschaft deswegen auch nur teil wieder eröffnet, hatten ja auch bei dieser Eröffnung darauf verwiesen. Und insofern haben wir da natürlich Sicherheitsmechanismen, die da greifen, und wir fortwährend prüfen, wie sich das auf unsere Präsenz dort auswirkt. Sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier keine Details darlegen kann, einfach auch aus Sicherheitsgründen.
Genau, ich kann vielleicht ganz konkret zu der Reise an sich ergänzen. Es waren konkrete Warnhinweise der deutschen Sicherheitsbehörden auf eine terroristische Bedrohung, die dazu geführt haben, dass Bundesinnenministerin Faeser gestern die geplante Reise in die syrische Hauptstadt Damaskus vor dem Abflug aus der jordanischen Hauptstadt Amman abgebrochen hat. Diese Entscheidung hat sie gemeinsam mit ihrem österreichischen Kollegen getroffen. Und sie hat ganz klar, so hat sie sich auch geäußert, sie konnte die Verantwortung nicht übernehmen, gerade auch für die begleitende Delegation und die eingesetzten Sicherheitskräfte, weil in diesem konkreten Fall nicht auszuschließen war, dass sich die Gefährdung auf die deutsche und österreichische Delegation bezog.
Anschlussfrage auch an beide. Von wem geht nach Ihrer Kenntnis, geht die Gefährdung wesentlich aus? Sind es eher dschihadistische Kräfte oder sind es eher Gruppierungen, die dem Assad-Regime nahestehen?
Also ich kann vielleicht zu dem konkreten Fall Ihnen sagen, dass ich Ihnen keine weiteren Informationen geben kann, weil alle diese Hinweise und entsprechenden Informationen, die zu Gefährdungseinschätzungen führen, eingestuft sind.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Herr Hessen.
Dann Herr Steiner dazu.
Ja, nur kurz die Nachfrage, ob die Reise nochmal nachgeholt werden soll.
Also wann die Reise gegebenenfalls nachgeholt werden kann, wird jeweils aufgrund der aktuellen Sicherheitslage zu entscheiden sein.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen. Doch, Herr Rinke?
Ich hätte noch eine an Herrn Nebestreit zu dem Thema Ukraine, und zwar, ob Sie einen Kommentar haben zu der Äußerung von Herrn Putin, dass die Ukraine unter eine Übergangsverwaltung gestellt werden soll.
Naja, das ist ja kein neues Narrativ, das Russland da immer wieder bedient, indem es nämlich andeutet, dass Volodymyr Zelensky nicht mehr der legitime Präsident der Ukraine sei, weil Wahlen nicht stattgefunden haben, dass Herr Putin die Ukraine mit einem Krieg überzieht und täglich Bomben abschmeißen lässt und Drohnen und Ähnliches auf die Ukraine niedergehen lässt, zeugt vielleicht davon, dass es ihm nicht so sehr um die Demokratie in der Ukraine geht, sondern um andere Dinge. Und in diesem Narrativ sollten wir da auch nicht einsteigen. Klar ist, Volodymyr Zelensky ist der legitime Präsident der Ukraine und er ist derjenige, der für die Ukrainerinnen und Ukrainer verhandelt und niemand sonst.
Wenn ich nachfragen darf, sowohl Herr Nebelstreit als auch Herr Wagner aus der Bundesregierung sind aber die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über die Ukraine ja durchaus begrüßt worden als ein Versuch zumindest, dass man weiterkommt. Aber stellen solche Äußerungen von Putin nicht diese gesamten Verhandlungen in Frage?
Es ist eine der seltenen Male, Herr Rinke, dass ich Ihre Prämisse nicht teile. Wir haben das nicht in dem Sinne begrüßt. Wir haben begrüßt, dass es Gespräche insgesamt auch über die Frage, wie wir zu einer friedvolleren Entwicklung für die Ukraine kommen, gelangen. Wir haben auch immer wieder deutlich gemacht, diese Gespräche dürfen nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainern hinweg geführt werden. Es darf keine Beschlüsse geben, die vor vollendete Tatsachen die Ukraine stellen. In Riad hat es jetzt Gespräche gegeben auf technischer Ebene, wie es hieß, zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten und zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Und jetzt gibt es den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten zu einer 30-tägigen Waffenruhe, zunächst einmal, was das Schwarze Meer angeht und die Energieinfrastruktur. Da hat Russland zunächst gesagt, dass es sich das durchaus für attraktiv halte, um danach die Bombardierung auch auf Energieinfrastruktur wohl fortzusetzen. Insofern ist niemand naiv, um das, was mal so dahergesagt wird, gleich zur bare Münze zu nehmen. Aber alle teilen ja das Gefühl, das Bestreben, dass die Ukraine dieser furchtbare Krieg, der seit mehr als 3 Jahren tobt, jetzt zu einer friedvolleren Entwicklung geführt werden muss. Aber noch einmal, es geht um die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Es geht um die Grundlagen des Völkerrechts. Es geht um die Grundlagen der europäischen Friedensarchitektur und Friedensordnung. Und das kann man nicht einfach per Federstrich vergessen lassen. Und insofern sind das sicherlich komplexe Gespräche und Verhandlungen. Und die ukrainische Seite zeigt aus unserer Sicht, und das hat sich in den letzten Wochen immer wieder deutlich gemacht, ein großes Bestreben, zu einer friedlicheren Entwicklung zu kommen. Und sollte aber nie vergessen, Ursache und Wirkung. Es war der russische Präsident, der diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat und ihn weiterhin mit unveränderter Härte und Gnadenlosigkeit führt.
Dann sind wir damit am Ende angekommen. Nee, Herr Jessen.
Ja, schließt direkt daran an, Herr Hebestreit, gegebenenfalls Herr Wagner, hat die Bundesregierung eigentlich aus den Veröffentlichungen über die, sagen wir mal, Yemen-Talks in The Atlantic neue Erkenntnisse gewonnen über Strategien im Handeln der US-Regierung und vor allem über die Rolle, die Europa in den Überlegungen und Planungen der US-Regierung stellt, also Erkenntnisse, die Sie bislang noch nicht hatten?
Nein.
Das wussten Sie alle schon vorher?
Ich fand das jetzt nicht wirklich überraschend und insoweit gab es da auch keine neuen Erkenntnisse.
Dann damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort standen. Eine gute Restwoche und ein gutes Wochenende und auf Wiedersehen. Bis bald.